Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30 am Tag nach dem bitteren Ausscheiden der Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Woran es lag und wie es dazu gekommen ist, das bespreche ich heute auch wieder mit der Unterstützung von Fabi und Sören. Grüß euch, Jungs.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Nachmittag.
Fabi, wichtigste Frage zuerst, sind die Tränen getrocknet?
Ja, also würde ich schon irgendwo sagen, das Schöne ist ja, wenn man nicht unbedingt in dem Kosmos des FC Bayern jetzt selbst angestellt ist, gibt es ja für jede Privatperson genügend andere Dinge, die einen ja auch im Alltag beschäftigen, die lenken in dem Sinne gut ab. Aber ja, ich habe nicht so gut geschlafen, in Summe ein bisschen ärgerlich und es gab auch schon mal coolere Tage, um über Fußball zu sprechen.
Ja, aber auch die Tage müssen wir leider, da müssen wir durch. Der Traum vom Triple zerplatzt, Sören. Es war nur ein Tor Rückstand, was die Bayern hätten aufholen müssen. Am Ende reichte es nur zu einem 1:1.
Ja, ich bin gleich gespannt auf Fabis Analyse. Aus halbwegs neutraler Sicht würde ich sagen, dass die Bayern, glaube ich, auch alles in die Waagschale geworfen haben, auch im Rückspiel. Natürlich die frühe Führung oder das frühe Gegentreffer, der frühe Gegentreffer, war dann, glaube ich, auch viel zu früh, dass du eben von Anfang an Druck entfachen konntest. Das hast du halt nicht geschafft, dadurch, dass PSG eben schon nach, ich glaube, 3 Minuten waren es 1:0 in Führung gegangen ist. Und dann hattest du natürlich nochmal 2 Tore aufzuholen. Und die Bayern haben alles versucht, klar. Ich glaube, das wird da auch einige Entscheidungen, die gelaufen sind, die gegen dich gepfiffen wurden. Das brauchst du halt. Du brauchst auch dieses Spielglück, diese Pfiffe für dich, um dann ins Finale zu kommen. Am Endeffekt, ja, muss man sagen, du hast alles versucht und am Ende den Kürzeren gezogen.
Fabi, mit dem frühen Rückstand ist eigentlich so mit das eingetreten, was überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Ne? War quasi wie so ein Steckerziehen sofort am Anfang.
Ja, ich habe es ja vor unserer Aufzeichnung auch schon mal gesagt. Ich finde natürlich auch der Ablauf, also du hattest eine Woche Zeit, hast gefühlt die ganze Stadt, das ganze Land, selbst neutrale Fans versucht heiß zu machen. Und läufst dann mit einem einfachen Doppelpass nach 2 Minuten sozusagen dem ganzen Spiel einem Rückstand hinterher. Ist für mich unbegreiflich. In Summe kann ich aber auch sagen, glaube ich, ist dann die bessere Mannschaft weitergekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass Paris von der Bank auch jetzt über 2 Spiele hinweg auch nochmal mehr in der Qualität nachlegen konnte, als es Bayern konnte. Das war gestern, glaube ich, auch war vielleicht ein Faktor dann am Ende. Company hat ja im Hinspiel, als er auf der Tribüne saß, haben die Bayern ja, glaube ich, auch nur 2-mal gewechselt. Jetzt im Rückspiel dann ziemlich spät. Klar, und dann hast du 90 Minuten, wo vielleicht auch nicht alles so zusammenläuft. Ich fand die Bayern am Ende auch von der Körpersprache her ein bisschen platt auch, was ungewohnt war, hat man die Mannschaft, so hat man sie diese Saison, glaube ich, noch nie gesehen. Und am Ende ist es ärgerlich, klar, wenn dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten, Schiedsrichter kam vielleicht auch noch zu einem Teil dazu, der aber mit Sicherheit nicht der Schuldige war, dass die Bayern ausgeschieden worden sind. Aber es ist natürlich ärgerlich, klar, du hättest nach 30 Minuten in Überzahl oder 60 Minuten in Überzahl spielen können, weil es für mich eine glasklare gelb-rote Karte war. Da gab es, glaube ich, auch keine 2 Meinungen. Deswegen ist die Entscheidung an sich, wie er es dann ausgelegt hat, schon fast ein Skandal. Aber auch da muss man sagen, wäre noch genügend Zeit gewesen und Paris war dann in Summe einfach besser.
Ja, eine clevere Mannschaft an diesem Tag auch. Ne? Auch vom Spielstil her hätte man, glaube ich, auch nicht so jetzt unbedingt erwartet. Gerade was defensiv PSG gestern so zustande gebracht hat, war schon richtig, richtig stark. Ne? Also gerade im Zentrum alles dicht gemacht, viele Laufwege, viele Passwege zugestellt, extrem hoch angelaufen, dann wieder tief fallen lassen, Bayern immer wieder auf die Außen gelenkt. Also war schon eine verdammt starke defensive Leistung, angefangen im Sturm bis hin hinter zu Marquinhos und auch natürlich zum Torwart, alle eine richtig starke Defensivleistung gebracht.
Ja, und halt auch an dem Tag ein paar Jungs auf Bayern-Seite, die aus irgendwelchen Gründen eben nicht ihre Form gefunden haben. Ich fand es ein bisschen bezeichnend, ich weiß nicht, wie es für euch war, aber für mich war fast Upamecano noch der beste Bayern-Spieler. Und hat ein richtig gutes Spiel gemacht, auch wenn er beim 1-0 meines Erachtens ein bisschen komisch im Dauerlauf, also nicht im Sprint hinterhergeht. Kann man keinen erklären, aber ich fand viele der Jungs, die über die ganze Saison hinweg den Kahn gezogen haben, sind leistungstechnisch gestern abgefallen. Und da können wir fast alle einmal durchgehen. Wenig Lichtblicke.
Ja, Kane komplett Totalausfall, auch wenn er hinterher noch den Ausgleich macht. Ne? Hat, glaube ich, einen Torschuss gehabt, war, glaube ich, der zum Tor. Kaum am Spiel teilgenommen, ne? Olise auch nicht so der Faktor wie noch im Hinspiel. Der PSG auch ziemlich gut gemacht, gerade beim Reinlaufen Richtung 16er, teilweise sogar dreifach gedoppelt. Und teilweise wirken die Bayern-Spieler dann ja auch schon ziemlich ratlos und angenervt. Ne? Hatten sie so jetzt auch die Saison noch nicht so einen Widerstand.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Faktor vielleicht, den man dann für die kommende Saison auch mit reinnehmen muss. Oder wenn es halt, wenn eben diese Spieler, wenn du kannst jetzt die vier vielleicht Offensiven aufzählen bei Bayern, aber das ist halt, glaube ich, das Problem, dass du auf der Bank dann eben nicht einen 1-zu-1-Ersatz hast. Also wenn du einen Olise rausnimmst, hast du nicht die gleiche Qualität, die du reinwerfen kannst. Und ich glaube, dass gerade in solchen Spielen, ich meine, die Saison ist lang, es kann immer mal sein, dass du eine kleine Formdelle hast, dass das dann auch in so einem Spiel mal passieren kann, ist, glaube ich, auch klar. So, und dann hast du eben bei Bayern im Moment oder in dieser Saison vielleicht nicht den Spieler, den du dann halt einfach so reinwerfen kannst und es wird zu 100% ersetzt. Und ich glaube schon, dass man da vielleicht im Sommer versuchen kann oder muss, vielleicht dann diese Bank zumindest qualitativ etwas zu verbessern, um eben auch reagieren zu können. Und ich glaube, das brauchst du, wenn die Saison so lang ist. Klar, sie sind jetzt schon weit gekommen, aber ich glaube, in diesem Spiel hat man es jetzt nochmal gemerkt. Du hast halt nicht die Option zu sagen, okay, bei Spieler X läuft es nicht, dann werfe ich den anderen rein, weil er die gleiche Qualität bringt. Und das ist ein Faktor, glaube ich, mit Blick auf die kommende Saison dann vielleicht aufs Transferfenster, wo die Bayern ansetzen müssen.
Also vielleicht noch zwei Sachen so von meiner Seite aus. Da gebe ich dir ja voll recht, habe ich ja eben auch schon mal ein bisschen angedeutet, wenn man die Bank sieht. Trotzdem glaube ich, klar fehlt dir dann halt in so einem Spiel auch Gnabry, bis vor zwei Wochen war der noch fit. Der wäre mit Sicherheit auch auf der Zehnerposition gestern einer gewesen, den du nachlegen kannst. Karl wird dann auch, glaube ich, in einem Jahr oder zwei auch ein Faktor werden können. Hat es gestern übrigens auch gar nicht so schlecht gemacht, fand ich, als er reinkam. Aber, und das ist halt das große Aber, gefühlt stehst du jetzt vor einem Scherbenhaufen, weil du im Champions-League-Halbfinale gegen wahrscheinlich einen der Top-Top-Favoriten ausgeschieden bist, den Titelverteidiger. Und ich finde, trotzdem darf man jetzt nicht den Fehler machen und die Saison oder die Bayern an sich, glaube ich, jetzt so in der Ecke stellen. Du bist Meister, du brichst sämtliche Rekorde, du stehst im Pokalfinale und es gab sehr viele Jahre in der ganzen Historie der Bayern, wo auch ein Champions-League-Halbfinale, wo du knapp ausgeschieden bist, dann doch im Nachgang als vermeintlicher Erfolg durchaus auch ja, attestiert wurde. Also von daher, man darf jetzt nicht den Fehler machen und alles schlecht reden. Ich fand das auch zum Beispiel auch wieder typisch deutsch, nach einem 5-4, nach so einem Wahnsinnsspiel wird dann alles in Frage gestellt bei den Bayern, ob sie zu offensiv spielen, die Gegentorflut jetzt in den letzten Spielen auch in der Liga gegen Mainz, Freiburg oder jetzt auch Heidenheim. Ich meine, ganz ehrlich, was erwartet man denn, wenn man mit 15 Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden ist, drei Spieltage vor Schluss und du spielst zu Hause gegen Heidenheim zwischen zwei Champions-League-Halbfinalspielen, also sorry, jeder, der auch nur ansatzweise da Kritik äußert, ist meines Erachtens fehl am Platz. Du kannst ja froh sein, dass die Bayern da auch noch 3-3 gespielt haben, sonst hätte man ja noch Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen.
Kommt noch mit hinzu, auch wenn bei dem 3-3, du hast jetzt mit reingenommen, natürlich sehr viel Glück mit dazu kam, aber das spiegelte so ein bisschen eigentlich so, ja, die Bayern dieses Jahr wieder, ne? Nie aufgeben, auch von Rückständen von zwei oder drei Toren dann nicht, ja, unterkriegen lassen und dann einfach immer weiterzumachen. Ne? War eigentlich auch vom Momentum her und auch jetzt mit Hinblick aufs PSG-Spiel eigentlich auch ja, ganz gut für die Moral auch, ne? Bei so einem Spiel dann auch nochmal zurückzukommen. Bezüglich des Kaders, habt ihr jetzt beide schon drüber gesprochen, werden auf jeden Fall spannende Wochen und Monate jetzt für Max Eberl und Co., inwieweit man da wirklich noch viel Geld in die Hand nehmen möchte. Man will ja auch einiges an Spielern verkaufen, wenn möglich. Ich bin mal die Verträge und teilweise die Spieler nochmal so im Kopf durchgegangen, ob die Bayern da wirklich so viel von loswerden und auch gerade noch viel Ablösen generieren werden, wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Von den Marktwerten her, roundabout rund 80 Millionen. Wenn es dahinterher die Hälfte werden sollte, können die Bayern, glaube ich, froh sein, wenn da so ein Palinja zurückkommt, dann Saragossa, Nübel, der einen fetten Vertrag hat. Also ich bin echt mal gespannt, wie da das Transferfenster der Bayern im Sommer aussehen wird.
Das Gute ist ja, dass du den Kern der Mannschaft ja, also die, die gestern auf dem Platz standen, die wirst du nächste Saison, wenn es gut läuft, ja auch sehen. Also der Kern der Mannschaft bleibt ja zusammen. Du hast die Spieler angesprochen, die dann von ihren Leihen zurückkommen, die wahrscheinlich dann auch keine Zukunft mehr haben werden. Und dementsprechend braucht Bayern ja nicht viel. Also ich denke mal schon, dass du zentral vielleicht ein Sechser, Achter vielleicht noch dazu holst, je nachdem, inwieweit du das Vertrauen dann auch in Bischof hast und auf den Flügeln. Aber sonst bleibt ja, glaube ich, schon dieser Kader so zusammen. Aber wie gesagt, zwei, drei Spieler, die dann eben auch das Potenzial haben, Startelf zu spielen, solltest du, glaube ich, schon dazu holen.
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich da noch kurz was dazu sagen kann, ist, wenn man sich jetzt die erste Elf anguckt, glaube ich, muss man schon auch sagen, dass die Bayern in der Offensive die Reihe vorne mit Musiala, Diaz, Olise und Kane, wenn die fit sind, dann gibt es, glaube ich, nicht viele Vereine in Europa, die da mithalten können, vielleicht ein, zwei andere noch. Dahinter spielst du nächstes Jahr genauso mit Pavlovic und Kimmich. Da wäre für mich ein Punkt, klar, wo ich sage, Pavlovic meines Erachtens auch im Moment noch zu sehr gehypt, überbewertet. Das hast du jetzt in den Spielen gegen Real und Paris gesehen, wo er meines Erachtens auf dem Niveau noch nicht mithalten kann. Das ist meine Meinung. Da könnte ich mir vorstellen, aber du hast dann die Außenverteidigerpositionen sind auch noch besetzt, in der Innenverteidigung genauso. Also die erste Elf mehr oder weniger bleibt beisammen und die ist schon auch sehr, sehr wettbewerbsfähig, um es mal so auszudrücken.
Das stimmt. Ja. Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ja, insgesamt die vierte Niederlage für die Bayern dieser Saison und dann warten wir mal ab.
Moment mal, es ging 1-1 aus, Freund der Sonne.
Ach, 1-1, sorry. Ja, als Niederlage gewertet, genau.
Nehmen wir mal eine positive Sache noch für alle deutschen Fußballfans. Ich glaube, dieses Unentschieden in der letzten Minute, das kann Gold wert sein für die Bundesliga, sofern die Freiburger heute ihre Hausaufgaben im anderen Halbfinale machen, dann war es zumindest für die Bundesliga noch was wert.
Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Kleiner Fact noch, der letzte Coach aus deutscher Sicht, der PSG geschlagen hat. Welche Mannschaft war es?
Dortmund, oder?
Dortmund mit Edin Terzic noch.
Ja, Halbfinale vor 2-3 Jahren. Oder
24. Genau. Ja.
Genau. So, 1-0 zu Hause, Niklas Füllkrug.
Yes. Hör mal, ist ja fast wie ein Fußball-Eimer nach der Fabi. Fabi, der kommende Gegner dann vom PSG im Finale in Budapest ist dann Arsenal London, gegen die Bayern ja auch unter anderem in der Saisonphase bzw. in der Gruppenphase verloren hatten. 1-0 setzte sich Arsenal dann gegen Atletico zu Hause durch nach dem 1-1 im Hinspiel. Am Ende relativ souveränes Spiel von Arsenal, ein Spiel, was eigentlich weitestgehend von seiner Spannung gelebt hat, oder?
Ja, es war jetzt kein Leckerbissen. Auf der anderen Seite muss man das eben auch manchmal auf dem Niveau verstehen, wenn man weiß, um was es da letztendlich geht. Ich fand, Atletico hat es die ersten paar Minuten, ehrlicherweise fand ich, schon sehr gut gemacht. Über das ganze Spiel hinweg gab es aber, glaube ich, auch nur eine einzige Torchance von Simeone. Wo man im Übrigen auch vielleicht hätte Elfmeter pfeifen können, wenn ich ehrlich bin. Weil er ihn schon unten am Fuß getroffen hat bei der Situation, wurde aber irgendwie komplett übersehen von allen. Naja, sei es wie es ist, am Ende ist Arsenal dann weitergekommen. Ich fand, es waren zwei gleich, wie sagt man da, gleich
Auf
Wie sagt man
Augenhöhe.
da? Auf Augenhöhe Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Und fürs Finale, klar hofft man jetzt, dass es ein gutes Spiel wird, aber das wird wahrscheinlich mehr an Paris liegen als an Arsenal.
Ja, der große Trumpf von Arsene Söhren, hauptsächlich die Defensive, 14 Spiele in der Champions League, nur 6 Gegentore. Arsenal wird mit Sicherheit nicht den Fehler machen und sich da auf einen offenen Schlagabtausch einlassen gegen PSG.
Nee, davon kann man, glaube ich, nicht ausgehen. Das haben ja auch die letzten Spiele gezeigt, auch in der Premier League. Ich glaube, das ist im Moment in dieser Saison ja ein Erfolgsrezept auch von Mikel Arteta, dass man nicht nur für offensives Spektakel steht, sondern defensiv eben auch sehr, sehr gut steht. Das muss man wirklich sagen. Gerade auch Saliba und Gabriel sind Top-Innenverteidiger. Davor hast du mit Declan Rice, der ja dann auch nach dem Spiel Spieler des Spiels war, ein Top-Sechser. Also diese Mannschaft ist sehr, sehr gefestigt. Und wenn du solche Spiele dann eben auch ziehst mit der Vorgeschichte, dass man ja gerade so große Spiele beim FC Arsenal nicht immer erfolgreich bestreitet, ist das auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Von daher würde ich sie jetzt auch ja nicht chancenlos sehen gegen PSG dann im Finale.
Gut, dann lass uns nochmal weitermachen mit der Bundesliga. Fabi hat es kurz vorweggenommen. Die Bayern am Wochenende 3-3 gegen Heidenheim. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr weiter groß drüber sprechen. Wo wir drüber sprechen müssen, ist über Borussia Dortmund, Sören, die die Saison jetzt auch so ein bisschen austrudeln lassen, was zur Folge hatte, dass eine Niederlage bei der anderen Borussia vom Niederrhein zu Buche stand am Ende. Eine verdiente Niederlage mit 1-0 in Gladbach.
Boah, ja, was machen wir mit dem Spiel? Da hast du, glaube ich, eine Mannschaft auf jeden Fall gesehen, die gedanklich schon ja in der Sommerpause war. Verdient Niederlage dementsprechend, auch wenn das Tor natürlich dann relativ spät noch gefallen ist. Aber am Endeffekt, ja, ich will nicht sagen, die Saison trudelt so aus für den BVB, weil ja nach dem Spiel auch nur Kovac gesagt hat, sie wollen die Saison auf jeden Fall auf Platz 2 beenden. Ja, und das, aber man hat trotzdem gesehen, glaube ich, dass es für den BVB in dieser Saison um nichts mehr geht. Und gerade auch offensiv, das war ja nichts. Also man hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, dass der BVB viel Aufwand nochmal betreibt, um grundsätzlich auch das Spiel zu ziehen. Von daher war es eine verdiente Niederlage. Aber man sieht auch schon bei einigen Spielern, dass sie ja gedanklich schon eher Richtung Sommerpause sind.
Ja, und für die Gladbacher war es dann 2 Spieltage vor Ende dann, ja, endlich die Erlösung, und die Gladbacher werden auf jeden Fall dann auch nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, Gott sei Dank. Ob es dann für einen neuen Vertrag am Ende der Saison oder für die kommende Saison für Eugen Polanski reichen wird, wird man dann sehen. Man wird sich ja wohl zu Gesprächen zusammensetzen, wie man hört, und dann die restliche Saison analysieren und dann mal schauen, wie es weitergeht. Fabi, was bleibt dir so hängen bei dem Spiel oder was fällt dir noch ein?
Nix.
Nix? Eine Nachricht heute Morgen, ich war
ja
ziemlich geschockt. Möchtest du die mal aufnehmen?
Ich bin ehrlicherweise nicht geschockt, weil ich Niklas Süle die ganzen letzten 9 Jahre bei Bayern und bei Dortmund, wer ihn verfolgt hat, er hat nie das aus sich rausholen können, wollen, wie auch immer, man weiß es nicht, was in ihm gesteckt hat. Ich glaube, ein paar dieser Diskussionen, die es auch öffentlich immer wieder gab, die hat er sich selbst zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, das hätte er auch durchaus anders haben können. Man möge ihm, oder ich mag ihm eigentlich auch ehrlicherweise nichts unterstellen in Sachen Unprofessionalität etc. pipapo. Aber ich glaube, was in der heutigen Zeit eben oft unterschätzt wird, die Jungs werden zugeschmissen mit Kohle. Es ist kein Geheimnis, dass er bei Bayern einen sehr gut dotierten Vertrag hat, ebenfalls in Dortmund. Der Kerl hat so viel Kohle. Bei der Einstellung, die er die letzten 9 Jahre an den Tag gelegt hat, wen wundert es, dass er irgendwie sagt, hey Jungs, danke, ich habe genug, bin Multimillionär, ihr könnt mir sozusagen den Buckel runterrutschen. Und in Summe, glaube ich, hat er einfach aus seiner Karriere finanziell das Maximale geholt.
Titeltechnisch auch eigentlich, ne?
Ein paar Mal Meister. In der Bayern-Zeit auf jeden Fall, klar, aber ich glaube, da wäre so viel mehr möglich gewesen mit dem Potenzial, was er hat. Und deswegen, glaube ich, braucht sich keiner Sorgen machen um Niklas Süle. Ich glaube, ehrlicherweise, es wäre auch kein großer Club in Frage gekommen, der ihn noch genommen hätte. Und von daher, eine Konsequenz aus hochdotierten Verträgen und wahrscheinlich eine gewisse Gemütlichkeit, die sein Gemüt mit sich bringt.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, gerade zu seiner Hoffenheimer Zeit, wo er, der Stern von ihm so ein bisschen aufging, fand ich ihn eigentlich wirklich richtig cool hinten so als Abräumer und Fels in der Brandung. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass er vielleicht nochmal eine neue Herausforderung sucht, ich sag mal so ein Mittelklasseverein, wo er so ein bisschen ja von der Bildfläche verschwunden wäre, sag ich jetzt mal in Köln oder wo auch immer, Augsburg, wie auch immer. Hätte ich mir das vielleicht dann doch nochmal ganz gut vorstellen können, so als zentraler Fixpunkt in der Abwehr. Wo, naja, gut. Aber deine Argumente kann ich da auch voll und ganz nachvollziehen.
Komm, er war doch jetzt seit 2, 3 Jahren, war doch überhaupt natürlich gar kein Faktor mehr.
Nein, ist richtig.
Und für den Körper ist er ja auch zum Teil selber verantwortlich gewesen mit Übergewicht und allem drum und dran. Also, ich hab's ja, wir haben es ja auch schon oft miteinander diskutiert. Wenn wir beide nichts anderes oder wir drei nichts anderes machen würden als jeden Tag Fußball spielen, ist für mich ein Rätsel, wie man da übergewichtig sein kann, um ganz ehrlich zu sein, vor allem im Leistungssport. Aber ich glaube, das wird ihm jetzt auch keiner eine Träne hinterherweinen, außer sein Starberater, der ihn ja nach wie vor für einen Weltklasse-Innenverteidiger hält. Also Punkt.
Auf jeden Fall wird einiges an Budget beim BVB frei werden. Sollen noch was oder sollen wir weitermachen?
Weitermachen.
Weitermachen. Gut, und dann haben wir in der Tabelle auf einmal wieder eine Mannschaft, die oben im Kampf um die Champions-League-Plätze wieder da ist. Aufgrund der letzten Wochen hatten wir sie eigentlich so ein bisschen abgeschrieben, aber die letzten 2, 3 Spiele, Bayern 0 für Leverkusen, ist wieder voll in der Spur mit dem wahrscheinlich besten Saisonspiel, mit einem 4:1 zu Hause über RB Leipzig. Ja, jetzt mit Top-Chancen auf Platz 4.
Es war im Prinzip die letzte Chance und so, wenn man den Auftritt ein bisschen Revue passieren lässt, du hast, glaube ich, richtig gesagt, das beste Saisonspiel. Also ich kann mich auch an kein besseres erinnern in dieser Saison, weil, glaube ich, auch alle im Team oder gerade auch die Mannschaft gemerkt haben, okay, dieses Spiel müssen wir schon gewinnen, um wirklich auch Platz 4 zu sichern, zu profitieren dann eben auch von den schwächeren Leistungen des VfB, der ja so ein bisschen abreißen lässt. Also ganz, ganz wichtiger Sieg für Leverkusen. Umso schockierender war ich aber auch ein bisschen um den Auftritt der Leipziger, die, ja, fand ich, auch einiges haben liegen geblieben lassen. Gerade wenn man merkt, okay, sie haben ja in dieser Saison im Prinzip nur die Bundesliga gehabt und dann ist es so ein Spitzenspiel, wo man sich ja auch zeigen kann, so ja teilweise ja dann auch wirklich unterzugehen, ist schon erschreckend, das zu sehen.
Das stimmt. Wobei mit Hinblick, was das bedeutet, hat RB, ich greife jetzt mal vorweg, jetzt am kommenden Spieltag natürlich mit dem Heimspiel gegen Pauli, ja, können sie alles fix machen, Platz 3. Und dann kann man, glaube ich, gerade von der Tabellenkonstellation her in Leipzig auf jeden Fall von einer gelungenen Saison sprechen, Fabi, oder?
Ja, wie gesagt, ich weiß halt nur nicht, ob das für Leverkusen dann jetzt in dem Sinne so gut war, weil im Zweifel gab es die Trainerdiskussion schon ja irgendwo mal im Raum oder stand zumindest im Raum. Wenn er sich jetzt doch qualifiziert, dann gehst du wieder mit einem Trainer in die Saison, mit dem du vielleicht über die letzten Monate hinweg nicht hundertprozentig zufrieden warst, musst gleichzeitig eine neue Mannschaft bauen und im Übrigen über der Ziellinie bist du auch mit Sicherheit noch nicht ganz. Ich glaube, kommt ja noch ein Spiel gegen Stuttgart, oder?
Kommendes Wochenende, direkt alles selber in der Hand.
Ja, also wie gesagt, und dann warte mal noch eine Woche, wenn du verlierst gegen VfB, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Also ich bin gespannt auf jeden Fall, aber ja, es war ein dickes Ausrufezeichen.
Und der VfB kann froh sein, beziehungsweise hat noch einen Punkt bei der TSG Hoffenheim geholt, die eigentlich bis zur 46. Minute schon wieder sichere Sieger aussahen, führten 3:1 gegen den VfB. Plus noch eine rote Karte von Karasor in der 70. Deutete alles eigentlich auf Big Points für die TSG im Kampf um die Champions-League-Plätze hin. Allerdings schlug der VfB da dann noch wirklich beeindruckend zurück. 95. Minute der Ausgleich sprach für die Moral der Mannschaft. Und der Punkt am Ende kann vielleicht dann auch noch Gold wert sein, falls noch Platz 5 reichen sollte. Zum Spiel offener Schlagabtausch, oder?
Ja, offener Schlagabtausch. Ich glaube, das konnte man auch erwarten. Wenn man so die Offensive nimmt, glaube ich schon, beide Mannschaften diese Saison, die haben schon gezeigt oder auch in dem Spiel gezeigt, dass sie Tore schießen können. Für VfB natürlich einen Punkt gewinnen, gerade auch wenn du einen Rückstand aufholst mit einem Mann weniger. Aber für die TSG finde ich, das waren zwei verlorene Punkte, weil ich glaube schon, dass du es auch in dieser Saison und wahrscheinlich werden wir auch am Ende der Saison genau darüber sprechen, dass sie haben Punkte liegen gelassen, wo sie eigentlich teilweise auch in Spielen wie der sichere Sieger aussahen. Und von daher würde ich schon sagen, dass die TSG auch eine große Chance dann verpasst, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Auch wenn das natürlich, klar, immer im Vergleich zur letzten Saison schon jetzt ein Erfolg ist, aber ich glaube, in dieser Saison hättest du wirklich die große Chance gehabt. Klar, sie haben jetzt noch die Möglichkeit, auch Leverkusen noch einzuholen, aber die Chance war schon groß, jetzt auch gegen den VfB die drei Punkte zu holen.
Mhm. Punktetechnisch momentan Gleichstand zwischen Stuttgart und Hoffenheim. Ja. Am Ende vielleicht dann doch das Torfeld ist, was mit entscheiden könnte um den Tabellenplatz. Die TSG mit vier Toren schlechterem Torverhältnis. Allerdings, wenn ich auf die Gegner gucke, jetzt die nächsten zwei Spieltage Gladbach und Bremen für die TSG. Vielleicht ja, wird es das Torverhältnis sein, was am Ende über ja, das Tor zu Europa entscheidet. Ne? Wer auch gute Karten hat im Kampf um Europa, Fabi, ist der SC Freiburg im quasi Duell mit Eintracht Frankfurt.
Ja, ich glaube, Freiburg profitiert auch vom Saisonverlauf der Frankfurter. Jetzt am Wochenende, ja, sagen wir mal, schon auch leicht glücklich ist am Ende, unentschieden 1:1. Ich finde einfach in der Bundesliga allgemein, dass es viele Mannschaften gab, die sehr früh die Möglichkeit hatten, Matchbälle zu verwandeln. Aus Leistungsschwankungsgründen das einfach nicht hinbekommen haben und für uns neutrale Fans dafür sorgen, dass es die letzten zwei Spieltage jetzt nochmal extrem spannend wird in den meisten Regionen der Tabelle.
Mhm. Ja. Zustande kommt das natürlich durch die Heimniederlage der Frankfurter nach 1:0 Führung noch zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit durch Osun. Schlägt der HSV zurück nach 6 sieglosen Spielen, gewinnt der HSV, dreht das Spiel 2:1, nicht unverdient und die Nerven in Frankfurt, ja, die liegen jetzt momentan so richtig blank.
Ja, es ist der Wahnsinn eigentlich. Also was nach dem Trainerwechsel von Lino Toppmöller dann auf Riera passiert ist mit der Eintracht, wenn man so die letzten Jahre wie passieren lässt, im Prinzip nur Erfolgsgeschichten, gute Stimmung rund um den Verein. Ja, und jetzt hat man das Gefühl, dass das eine Personalie im Prinzip all das einreißen lässt. Und von daher war es vielleicht dann eben auch für den HSV der richtige Zeitpunkt, in Frankfurt zu spielen. Trotz des Rückstandes, wenn du da weiter Fußball spielst, irgendwann wird die Eintracht scheinbar wirklich auch innerhalb von 90 Minuten einbrechen. Und das ist ja dann auch passiert. Und ich glaube, wir haben es, glaube ich, letzte Woche schon ein bisschen angerissen. Die Eintracht wird in der nächsten Saison, glaube ich, mit einem anderen Trainer an der Seitenlinie stehen. Ich glaube, dass du das nicht mehr retten kannst. Diese Stimmung, die jetzt schon ja den Bach runtergegangen ist, es scheint überhaupt nicht zu passen. Gerade auch, wenn du halt als Trainer so deine Spieler so ein bisschen öffentlich auch kritisierst. Gerade auch Spieler, die für teures Geld geholt worden sind und auch eigentlich davor Leistung gebracht haben. Das ist nicht mehr zu retten. Und da hätte man, glaube ich, von Anfang an irgendwie auch schauen müssen innerhalb vom Verein, dass man Riera irgendwie auch einfängt oder zumindest ein bisschen berät, dass er sich mit Aussagen zurückhält, weil das geht gerade auch in Deutschland meistens nach hinten los. Sandro Wagner war ja Anfang der Saison in Augsburg ein ähnliches Thema, der sehr, sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Und das, wenn dann die Ergebnisse nicht kommen, dann passiert da eben auch eher Negatives als Positives. Von daher glaube ich, dass die Eintracht jetzt schnell sieht, dass die Saison vorbei ist und dass man sich dann eben personell auch anders aufstellt.
Mhm. Und gerade wenn sie sich nicht für Europa qualifizieren, wird es auf jeden Fall wahrscheinlich auf dem Transfermarkt dieses Jahr, ja, müssen sie eher kleine Brötchen backen, gehe ich mal von aus, ne?
Ja, und was vielleicht noch kurz dazu, was man ja auch sagen muss, nicht nur Albert Riera, sondern auch Markus Krösche. Also wenn man den Kader anschaut, so die Zeiten von Mouani, von Mamouche und den ganzen Top-Verkäufen für 70, 80 Millionen, die kannst du im Sommer wahrscheinlich nicht machen. Und da musst du dich natürlich auch drauf einstellen, wenn die Transfers von Kalio Mendo, die nicht aufgegangen sind, oder Bentaleb, das ist alles nicht aufgegangen. Und da musst du natürlich auch im Sommer schauen, dass du mit vielleicht einem geringeren Transferbudget zurechtkommst. Ne?
Und vor allem Trainer dann findest, der wieder ein bisschen Ruhe in den Verein reinbringt, ja, und ja, sich wohlverdiente Spieler dann auch wieder quasi ranholt. Ne? Wenn man sieht, wer teilweise jetzt alles unter Jera auf der Bank sitzt, die letzten Jahre noch die Leistungsträger schlechthin waren. Ne?
Aber wer denn? Wer würde da deine Frage kommen? Boah. Glasner?
Glasner, nee, nicht normal. Kann ich mir nicht vorstellen.
Es wird wahrscheinlich wieder ein unbekannter Trainer, könnte ich mir vorstellen.
Hast du nie? Ja. Frage? Was heißt unbekannter? Ich glaube.
Also Jera kann ich auch nicht.
Ja, klar, aber mit jedem unbekannten Trainer hast du natürlich auch ein gewisses Risiko. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man es mal so ausdrücken will in einer gewissen Hinsicht. Ich glaube schon, dass du irgendwo dafür Sorge tragen musst, einen Trainer zu bekommen, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, vielleicht auch einen gewissen Namen hat in Deutschland. Und deswegen habe ich ja auch einfach gerade mal Glasner reingeschmissen, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich glaube, er wird frei im Sommer. Frankfurt ist durchaus ein Club mit Ambitionen, aber ansonsten fällt mir auch keiner ein.
Ja. Wird spannend sein, was Max Krösche da dann hinterher präsentieren wird. Letzter HSV-Auswärtssieg war unter anderem noch der Ruud van Nistelrooy im Sturm beim HSV. So wow. Viel zum Thema. Ja, und eine Mannschaft, bei dem der Traum von Europa zwei Spieltage vor Ende immer noch weiterlebt. Der positive Lauf setzt sich weiter fort. Fabi, ist der FC Augsburg. Sie sind nur noch 4 Punkte auf Platz 7.
Und echt? Sind sogar nur 4? Ich dachte sogar 3.
Also wenn ich Platz 7 mit reinnehme, Augsburg 40, ja, Freiburg 44.
Ja. Okay. Ja.
3-1 Auswärtssieg gegen ganz, ganz harmlose Bremer.
Ja. Und ich sag, das ist der Punkt, warum der ein oder andere Traditionsverein wirklich tief durchatmen kann. Unter anderem auch die Bremer. Weil das spielerisch schon sehr dürftig ist, tatsächlich ein bisschen zurückzuführen auf das Spielermaterial, was Daniel Thün zur Verfügung hat. Trotzdem sind das immer so Spiele, wo man schon sagt, da dürfte man auch punkten, egal ob heim oder auswärts. Und von daher glaube ich, ja, war das irgendwie so gefühlt ein klassisches Spiel, wo es um nicht mehr so viel geht. Ich weiß es nicht, aber es wirft viele Fragezeichen auf. Aber ich glaube auch ehrlicherweise, in der Bremer Mannschaft steckt nicht so viel mehr.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt in den nächsten beiden Spieltagen noch großartig Punkte zukommen. Also wird Bremen, gehe ich mal stark von aus, ja, als 15. so gerade eben noch überm Strich landen.
Ja, das ist, glaube ich, das ist der Vorteil von Werder, glaube ich, dass sie. Dass St. Pauli und Wolfsburg, also direkt absteigen können sie ja nicht mehr, aber dass St. Pauli und Wolfsburg sich ja gegenseitig nochmal die Punkte wegnehmen, glaube ich. Und sie werden, glaube ich, auch kein Spiel mehr gewinnen. Und dann, wenn du überlegst, du bleibst mit 32 Punkten in der Liga,
ja.
Boah, das ist schon dünn. Und das ist schon dünn. Und die Qualität in dieser Saison, klar, Werder hatte so einen kleinen Lauf jetzt unter Daniel Thun. Aber so wirklich positiv ist die Saison da nicht verlaufen. Ich habe jetzt hier einige Kommentare auch schon, auch größerer Zeitungen hier im Bremer Umland gelesen, die dann die Saison beim Klassenerhalt als Erfolg verkaufen wollen. Also da würde ich jetzt auch mal ein Riesenfragezeichen hintermachen. Weil wenn du mit 32 Punkten noch in der Liga bleibst, dann kannst du nicht unbedingt von einer erfolgreichen Saison sprechen.
Ja, das stimmt wohl. Von einer erfolgreichen Saison kann auf jeden Fall gerade nach der Hinserie der FSV Mainz 05 blicken, mit dem Sieg am Wochenende, der sehr ungefährdet war, auf Pauli, 2-1 Auswärtssieg, haben die Mainzer nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und beenden die Saison wahrscheinlich, wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch auf dem einstelligen Tabellenplatz. Anderweitig muss man eher nach Pauli schauen, ne?
Ja, also ich war wirklich, wirklich schockiert, dass St. Pauli in einem Heimspiel ja, so eine Leistung zeigt. Man muss wirklich sagen, nach 6 Minuten, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Mainzer in Führung gegangen. Ich fand, das war ähnlich so ein bisschen jetzt vom Bayern-Spiel, auch ein früher Rückstand und dann war erstmal der Stecker raus im Stadion gefühlt. Das war jetzt auf St. Pauli auch so. Das war das Spiel eigentlich, was du gewinnen musstest, um wirklich auch nochmal so eine positive Stimmung zu bekommen rund um den Verein. Und dass du dann so einen Auftritt hinlegst, okay, nach dem 2-0 in der zweiten Halbzeit, klar kann man sagen, St. Pauli hat alles versucht, irgendwie das Comeback noch zu schaffen, dann ja auch ein paar Minuten vor Schluss den Anschluss gemacht, aber das ist zu wenig, ey, das ist wirklich zu wenig gegen eine Mainzer Mannschaft, die ja im Prinzip ja auch um nichts mehr spielt. Und da hätte ich mir definitiv einen anderen Auftritt erwartet. Klar kann man jetzt noch sagen, es bleibt halbwegs ruhig auf Pauli, weil der Trainer noch bleibt, weil es da keine Diskussion gibt. Aber das ist zu wenig, um in der Liga zu bleiben. Und du kannst nicht darauf hoffen, dass die Wolfsburger nicht mehr punkten, beziehungsweise dass du gegen Wolfsburg dann auch gewinnst. Von daher viel zu wenig, um in der Liga zu bleiben.
Es läuft alles auf den Showdown am 34. Spieltag drauf hinaus. Ne? Ich hatte jetzt die Woche auch noch gelesen, am Anfang der Saison hätte jeder bei Pauli unterschrieben, wenn sie am 34. Spieltag um Platz 16 spielen. Das war das ausgerufene Ziel. Auch der Relegationsplatz wäre für Pauli ein Erfolg gewesen oder ist ein Erfolg. Von daher mal schauen. Fabi, ich habe noch zwei Mannschaften, Union und Köln. Die beiden haben auch nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Am Ende ein Punkt, mit dem beide gut leben können. Der FC allerdings verspielt mal wieder eine 2-Tore-Führung und positiv bei Union 2-0 Rückstand aufgeholt.
Ja, wie gesagt, das sind jetzt die Spiele eigentlich, wo ich mich am Montag wenn wir immer einen Podcast aufnehmen, eigentlich auch wirklich nicht immer drauf freue, weil es wird spätestens jetzt nach dem Wochenende wird es dann im Zweifel sogar noch schlimmer werden, weil es geht einfach gefühlt um relativ wenig bis gar nichts mehr. Ich meine, da können die beiden Mannschaften nicht mehr oder nicht viel dafür. Ich fand für Union fand ich es gut. Mich hat es für ETA auf jeden Fall am Ende gefreut, dass er zumindest mal einen Punkt geholt hat und die Moral der Truppe stimmt. Aber da sieht man auch, dass, glaube ich, sie am allerwenigsten jetzt im Moment auch dafür kann, weil das einfach ein bisschen das Leistungsvermögen widerspiegelt. Und bei den Kölnern auf der anderen Seite, was ist wirklich besser geworden mit dem Trainerwechsel? Man weiß es nicht. Ja, ist ja wirklich so.
Ja.
Und jetzt kannst du nur hoffen, dass im Sommer irgendwas sich bei den Kölnern tut, weil es ist schon auch ein gefährliches Anzeichen, was du vorhin genannt hast, Sören, mit 32 Punkten Werder Bremen. Du kannst die Kölner mit reinschmeißen, du kannst die Unioner mit reinschmeißen, du kannst auch die Gladbacher mit reinnehmen im Übrigen. Und dann kann man sich nur erahnen, was da sich nächstes Jahr anbahnt, weil wir ja jetzt alle glücklich sind und sehen, wer aus der zweiten Liga hochkommt. Ein bisschen was wird bereinigt in der Bundesliga und am Ende des Tages steuern wir nächstes Jahr auf eine Bundesliga-Saison zu, wo vielleicht zwei, wenn nicht sogar drei Traditionsclubs in dem Sinne wirklich den Gang nach unten angehen müssen, wenn sich nicht viel tut im Sommer. Und das ist schon bedenklich.
Das ist ein Drittel der Liga, die wieder komplett dann um den Abstieg spielen, ne?
Ja, im Prinzip, also das ist sicher ein Thema dann auch für so ein Saisonfazit. Hast du das ja in dieser Saison schon gesehen, dass du im Prinzip 4, 5 Top-Mannschaften hast, 6, so und alles, was unter den ersten 6 ist, das ist Mittelmaß. So, und das ist ja, auch wenn man sich dann die Spiele anguckt, jetzt auch das Union-Spiel, boah, das ist jetzt nicht die beste Werbung. Ja, für die Bundesliga oder dass du selbst als neutraler Zuschauer sagst, okay, ich ziehe mir dieses Spiel mal rein im Einzelspiel, ja, ganz im Gegenteil. Und das wird sich sicherlich dann auch mit Blick auf die kommende Saison ändern, selbst wenn das Niveau da nicht so top ist, aber wenn dann eben mit Schalke ein Verein hochkommt, wo dann wenigstens die Stimmung noch gut ist, dass du dir das dann eher anschaust. Aber so gesehen, ich glaube, da geht der Trend in dieser Saison ja schon hin, hast du sehr, sehr viel Mittelmaß dabei, wenn nicht sogar schlechter. Und da muss man schauen, dass es in der kommenden Saison nicht auch der Fall ist.
Ob das der Fall wird, wird sich dann rausstellen, wenn man jetzt teilweise schon die Gerüchte bei manchen Vereinen, was zukünftige Spieler angeht und Transfers, da kommst du ja schon auf den Kopfschütteln jetzt schon nicht mehr hier raus, wenn du da die Namen hörst und liest. Ne? Zweitligasohn, wo wir gerade beim Thema Aufsteiger sind.
Ja, Schalke. Glückwünsche gehen raus, endlich. Endlich ist der FC Schalke 04 zurück in der Bundesliga. Klar, sportlich muss man sich das immer verdienen. Das haben sie, glaube ich, in dieser Saison gezeigt. Aber wenn du jetzt das am Wochenende gesehen hast, ja, dieser Verein gehört in die Bundesliga mit der Atmosphäre, mit den Fans. Und in dieser Saison hat es einfach auch geklappt, dass du mit der nötigen Ruhe aufsteigst, wenn du auch guckst, das muss man ja auch hervorheben, gerade das Sportliche, du nur 28 Gegentreffer stand jetzt, das ist wirklich gut, und damit kannst du dann auch wirklich aufsteigen. Und was Miro Muslic da aus der Truppe gemacht hat, vor allem diese Konstanz in dieser, innerhalb der Saison, die Ruhe, auch wenn ich an den Start der Rückrunde so in diesem Jahr denke, wo ja auch einiges gehakt hat, ergebnistechnisch, keiner hat gezweifelt, und genau so muss es sein, und von daher Riesenkompliment, und endlich ist der FC Schalke auch zurück in der ersten Liga.
Ja, 12 Spiele jetzt am Stück ungeschlagen. Ja, und hinter den Schalkern gibt es da immer noch ein Verfolgerfeld, was weiterhin eng zusammen ist. Unter anderem mit dem besten Ausgangslage ist Elversberg. Jetzt am Wochenende also über Paderborn hinweggefegt, 5:1. Jetzt am kommenden Wochenende, da muss ich mit Fabi jetzt gleich nochmal gutes Gewissen reden. Fabi, ganz Düsseldorf zählt auf dich gefühlt.
Auf mich.
Auf dich, mit deiner Unterstützung. Sonntag, ne? Elversberg zu Gast bei der Fortuna. Ich glaube nicht, dass die Elversberger sich Platz 2 da am Ende noch nehmen lassen. Jetzt Fortuna und dann am letzten Spieltag zu Hause Münster. Haben alles in der eigenen Hand. Elversberg vielleicht dann in dieser Saison hochzugehen, nachdem es letztes Jahr schon so knapp war. Und wer sich da ja alles mehr oder weniger selbst kaputt gemacht hat am Wochenende, war Hannover, die zu Hause gegen den Tabellenletzten Münster zeitweise mit 2:0 zurücklagen. Am Ende heißt es dann 3:3, und dass der eine Punkt dann letztendlich den Hannoveranern vielleicht dann zum Verhängnis werden wird, den sie da Elversberg hinterher sind. Ja, für Paderborn, ob die nochmal zurückkommen, zwar punktgleich mit Hannover, aber da geht der Trend momentan auch so ein bisschen nach hinten los. Ich würde sagen, in den Keller können wir eher gucken, denn da wird es auch nochmal richtig spannend, Sören.
Ja, du hast Fortuna angesprochen, nach der Liga-Lage dann eben auch auf Schalke mittendrin im Abstiegskampf, 34 Punkte, Platz 16, mit Blick auf das Programm, was die Fortuna noch vor sich hat. Also jetzt gegen Elversberg wirst du wahrscheinlich nicht zählen, und dann läuft es auf ein Endspiel raus am letzten Spieltag bei Greuther Fürth. Um vielleicht dann, je nachdem wie die anderen Ergebnisse bei Magdeburg, Braunschweig aussehen, dann hast du eventuell das Endspiel um Platz 16. Und das wäre natürlich auch Wahnsinn, wenn du dann gegen der dritten Liga antrittst. Also da ist jetzt die dritte Liga nicht unbedingt immer der Außenseiter. Von daher, ja, im Prinzip Düsseldorf, Fürth, Braunschweig, alle mit in der Verlosung drin. Magdeburg macht im Moment, finde ich, von unten mit dem besten Eindruck, mit dem Heimsieg auch gegen die Hertha. Von daher die letzten zwei Spieltage, das wird wahnsinnig spannend werden.
Ja, jetzt die Hertha am Wochenende, Heimspiel zu Hause gegen Greuther Fürth. Bin ich mal gespannt, wie sie sich da präsentieren werden. Wie gesagt, letzte Heimspiel, da nochmal vernünftig verabschieden, auch wenn die Saison halt beschissen gelaufen ist. Aber ja, die letzten Wochen haben wir schon gezeigt, ne, die Großen lassen gerne mal gegen die kleinen Punkte liegen. Auch Braunschweig, Dresden jetzt am Wochenende, können beide mit dem Punkt auch eigentlich ganz gut leben. Also es wird sehr, sehr eng. Und Fabi, du vom Gefühl her?
Wer runtergeht? Also ich muss jetzt tippen, oder? Also ich sage, Münster ist weg, auf jeden Fall. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Ich glaube, dass es Braunschweig auf jeden Fall noch direkt treffen wird. Und Fürth geht in die Relegation.
Also meinst du, die Fortuna bleibt überm Strich?
Ja. Felsenfest.
Felsenfest, okay, da nageln wir dich dann aber dann. Dann
ich glaube, die werden allen einen Gefallen tun und Elversberg am Wochenende schlagen.
Ich bin gespannt. Der Auftritt auf Schalke war jetzt auch nicht so verkehrt. Also Chancen hat die Fortuna da auch, zumindest mit einem Punkt aus dem Spiel rauszugehen. Ne? Aber ich bin echt gespannt. Fabi, 33. Spieltag, letzte Freitagsspiel in dieser Saison. Der BVB hat die Eintracht zu Gast.
Ich kenne sogar jemanden, der im Stadion ist, tatsächlich.
Kennen wir den alle?
Nee? Okay. Tatsächlich nicht, aber...
ist nicht die eine Person, okay.
Nee, ist nicht die eine Person, aber ich glaube, das wird ein Schaulaufen werden für die Dortmunder. Ich glaube, es wird ein versöhnlicher Abschluss zu Hause, und die Dortmunder werden auf jeden Fall sicher und souverän gewinnen.
Da gehe ich auch von aus bei der Partie Leipzig gegen Pauli. Dürfen wahrscheinlich auch so 3-4-0 werden. Sören, du hast aber das Topspiel am Samstagnachmittag. VfB empfängt Leverkusen.
Auf jeden Fall ein Topspiel. Ich würde sagen, gerade auch nach dem Punktgewinn in Hoffenheim, nach der Moral, die der VfB gezeigt hat, jetzt das Heimspiel. 2:1 Heimsieg. 2:1 Heimsieg, okay.
Die TSG Hoffenheim, der Traum von Platz 4 lebt weiter, deswegen 3:0 gegen Bremen. So, in Augsburg zu Hause gegen Gladbach.
Augsburg wird die Eintracht noch einholen. Dementsprechend würde ich sagen, dass da ein Dreier bei rauskommt.
Okay. Fabi, die Bayern.
Ich habe keinen Bock, das Spiel zu tippen.
Muss nicht jedes andere, aber. VfL Leiden?
Nein, glaube ich nicht. Meinst also nicht? Ich meine, nach dem Nackenschlag gestern ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was es gibt als Profi auswärts. Du fliegst am Freitag von deiner Familie weg, musst um 6:30 abends in Wolfsburg antreten. So schlecht die auch die Saison über waren, aber ich glaube, Wolfsburg gewinnt 3:1.
Ach, hör auf. Okay. Okay, da checken wir gleich mal die Quoten auf jeden Fall.
Ich kann sie dir sogar sagen, die Quote. Ja. Also fürs 3:1 kann ich sie dir jetzt nicht sagen, aber Wolfsburg hat eine 4,5er Quote.
Das ist gar nicht mehr so viel, ne?
Das ist geil. Paris hatte gestern 3,6 tatsächlich auch.
Okay.
Also Sieg, ne?
Ja, ja. Okay. Gut, dann haben wir den Sonntag nochmal zum Abschluss mit 3 Spielen. Auch richtig klasse.
Guckt doch keiner, oder?
Der HSV empfängt den Sportclub aus Freiburg, der wahrscheinlich dann, ja, hoffentlich sich gegen Braga durchgesetzt hat.
Ich möchte das tippen. 1:1.
Ja. 1:1. Okay. Können beide, glaube ich, ganz gut mit leben. Köln, Sören, Heidenheim, da wünsche ich mir ja ehrlich gesagt im Hinblick auf den letzten Spieltag wirklich einen Heidenheimer Sieg.
Ja, ich mir auch und dementsprechend würde ich so auf ein knappes 1:0 für Heidenheim setzen.
Fabi, dem etwas entgegenzusetzen, meinst du, die Heidenheimer können noch und letzte Heimspiel? Oh.
Also ich möchte jetzt, wie gesagt, wir haben ja noch, glaube ich, ein paar Minuten, ich möchte einmal kurz was richtig sagen, was mir auf dem Herz liegt. Also ich schaue viel Bundesliga und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich muss wirklich sagen, es gab noch nie einen Tabellen-18., dem ich so viel Respekt entgegenbringe wie den Heidenheimern, weil viele dieser Tabellen-18. Haben sich irgendwann geschlagen gegeben. Und dieses Heidenheim, das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Es gab kein Spiel, wo die richtig verdroschen worden sind. Es waren immer enge Spiele. Und selbst jetzt auch bist du mehr oder weniger wahrscheinlich noch in der Situation, dass theoretisch was möglich ist. Ich glaube, sie steigen ab. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die als Sonntag oder am Sonntag zu dem Zeitpunkt noch nicht als Absteiger feststehen, dann würde ich sagen, Heidenheim gewinnt in Köln. Mhm. Stehen sie als Absteiger fest, brauchen wir nicht reden, dann brechen da alle Dämme, dann wird es ein ganz wildes 4-3 für Köln oder sowas.
Ja, da ist ja auch noch die Trainerfrage bei den Kölnern noch, stellt sich ja noch, ne, inwieweit man da vielleicht dann jetzt doch noch mit jetzigen Trainer nächste Saison weitermacht. Ne? Kommende Woche dann bei den Bayern. Ja, mal schauen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir den letzten Spieltag vielleicht mit Punktgleichheit zwischen dem 16., 17. und 18. reingehen. Ne? So, und zum Abschluss haben wir dann 7:30 Mainz gegen Union. Ein Spiel, richtig was geil. Keiner braucht. Ne?
Nee.
Mainz-Sieg.
Ja.
Ja. Gut, Jungs. Dann kommen wir zur wichtigsten Sache. Der Sieger des Spieltages, Gewinner des Spieltages.
Schalke 04.
Chichi Vache, oder wie heißt der von
Heidenheim? Budu.
Ja. Zivtsivace. Mit seinem Doppelpack. Ja, würde ich, wenn er nicht schon so alt wäre, würde ich sagen, es wäre einer für Dortmund.
Ja, ist ja jetzt der zweite Georgier, der zweimal gegen Bayern getroffen hat in einem Spiel. Ne?
Ja, super. Schade, dass sie nicht mit zur WM fahren. Ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. So, passt auf, ich habe einmal Patrick Meinka, 100 Bundesliga in Folge, ohne ein Spiel zu verpassen. Das letzte Mal hat das geschafft. Wer? 67-68 Berti Vogts.
Boah.
So lange ist her. Und dann habe ich noch André Kramaric mit seinem 140. Bundesliga-Tor, ist damit am Uwe Seeler und Horst Rubesch vorbeigezogen. Und, aller guten Dinge sind 3, ist der FC Thun aus der Schweizer Liga, erste Meisterschaft als Aufsteiger. So,
Bitte, und jetzt, Sören, bestätige einmal, wen ich letztens ins Spiel gebracht habe, als absolute Geheimwaffe auf der Trainerposition nächstes Jahr in der Bundesliga.
Erfolgstrainer vom FC Thun.
Richtig.
Und den sehen wir dann in Frankfurt?
Das wäre doch eine gute Idee, oder? Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, dass er nicht, wie sagt man, nicht groß genug vom Namen her ist.
Und er spielt ja nächstes Jahr Champions League dann wahrscheinlich mit Thun, ne?
Ja.
Deswegen, also dann nach Frankfurt zu wechseln, wäre ja, glaube ich, dann nicht so guter Fit. Naja, was soll's. Wir werden sehen. Gut, Jungs, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche.
Ebenfalls, viel Spaß beim Fußball gucken. Ich schalte übrigens erst wieder zum Pokalfinale ein. Also.
Guckst du den Freiburgern doch heute wenigstens die Daumen, oder?
Ja, doch, klar. Es wird irgendwie definitiv laufen. Wo läuft das denn überhaupt? RTL oder?
RTL wieder, ne?
Ja.
Schaffen Sie Freiburger, Fabi?
Ich hoffe wirklich. Ich wünsche es mir wirklich für die Freiburger, weil ich glaube, dass du auch die Möglichkeit haben wirst, wenn du heute weiterkommst, im Finale auch gewinnen zu können.
Träumen ist ja noch erlaubt. Bis dahin, macht es gut. Wir hören uns.
Besser. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao, ciao.